Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch wieder mit dabei heute Andreas. Wie geht's dir?
Hi Tobias, gut.
Gut, geht
Es
vorwärts. Mal ganz gut.
ist Sommer, da geht es doch einem gut.
Ja, und wir beide sitzen abends schön bei wunderschönen 30 Grad irgendwo im Dachstuhl und schwitzen uns beim Podcast einen weg. Ja, super Idee. Wir wollen heute mal wieder eine Basic-Folge produzieren. Wir schauen auf ein Thema, was mir durchaus bekannt ist, aber du hast die Folge vorbereitet und wir sprechen heute darüber, was ist eigentlich ein Seekontainer? Das sind die Blechbüchsen, die auf den Schiffen stehen.
Genau,
Fertig, die Folge, oder?
manchmal ist ja das Naheliegendste kommt erst irgendwie so sehr spät ins Bewusstsein, und jetzt haben wir ja immerhin schon, was weiß ich, 250 Folgen, 240. Und da habe ich gedacht, ja komm, das ist doch eine Basic-Folge, das ist für uns so normal, mit Containern zu arbeiten. Aber eigentlich könnte man sich doch mal angucken, wie ist das entstanden und was ist das eigentlich und was gibt es da? Und für mich ist es spannend, weil ich zwar mit Seekontainern indirekt zu tun hatte, aber eher immer so, wenn der Kollege darüber geschimpft hat oder wenn du mir was davon erzählt hast. Und ansonsten hat mein Wissen immer irgendwas mit Fuß, wusste ich noch, und dann hat es sehr schnell aufgehört. Und deshalb bietet sich jetzt an, dass wir mal so eine Basic-Folge machen, und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen Hörer genauso wie mir. Und wenn wir jetzt von der Folge so fünf, sechs wichtige Fakten im Kopf haben, ich glaube, dann ist man ein besserer Logistiker und kann entsprechend.
Absolut, ohne Container kann man eine Logistik nicht überleben. Bin ich zumindest der Überzeugung. Aber leg los, was hast du herausgefunden?
Genau, also Seekontainer. Seekontainer ist spannend, weil es ein Standard ist. Es ist ISO-Container, sind genormte Großraumbehälter. Denk, das weiß jeder, ne? Die schauen alle gleich aus. Von denen gibt es Millionen. Seefrachtcontainer,
Weißt du, wie
Englisch.
viele es davon gibt?
Ne,
Das war
weißt
eine
du's?
Frage, die haben wir uns mal gestellt und haben es dann gegoogelt. Die Zahl war sehr variantenreich. Sie war irgendwas zwischen 38 und 45 Millionen Container, die es auf der Welt gibt, in unterschiedlichen Größen. Muss man an
Okay.
der Stelle sagen, da kommst du ja gleich drauf rein. Aber den Einschub muss ich mal gerade bringen. Es war nämlich eine Zahl, die haben wir uns so auch nicht vorstellen können.
Die Dinger sind aus Stahl und sind deshalb gebaut worden, weil man einfach und schnell verladen will, befördern, lagern, entladen will. Weil, wenn du einen Container transportierst, musst du nicht alles einzeln in die Hand nehmen. Ich würde es so einfach zusammenfassen. Und das hat die Idee des Containers, der nicht bald, der ist jetzt ungefähr 90 Jahre alt, hat den entsprechend groß gemacht. Jetzt haben wir gesagt, die sind genormt, aber wer kümmert sich denn um die Normen? Da gibt es eine Organisation, die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, IMO. Die hatten wir schon mal, als es um den CO2-Ausstoß ging und da neue Vorgaben verfasst wurden. Und die IMO hat sich viele, viele Jahre vorher schon eben mit der Normung des Seefrachtcontainers beschäftigt. Und da gibt es auch eine ISO-Norm, die 668. Das ist jetzt Wissen, das braucht man nicht unbedingt, aber kann man mal sagen. So. Und Container in der Seefracht bilden dann sozusagen eine Transportkette. Deshalb ist der Container eigentlich nicht nur für den Seemann wichtig oder für denjenigen, der sich mit Schiffen beschäftigt, sondern der Container findet ja im Vorlauf dann aufs Schiff und im Nachlauf vom Schiff dann ans Ziel und bleibt immer bis an der Rampe eben in dieser Einheit und beschäftigt deshalb eigentlich alle Container, alle Logistiker, Entschuldigung. Was ist noch so besonders? Ja, aufgebaut ist er immer relativ gleich, stabiler Rahmen, feste Wände, wasserdichte Türen. Das bietet sich an, wenn man über die hohe See fährt. Und die Container müssen ähnlich wie Legosteine in mehreren Lagen stapelbar sein, und zwar mindestens in fünf. Wobei auch verschiedene Reedereien auf neun oder auf mehr stapeln. Genau, soweit zur Definition. Was ist der Container? Jetzt kommen wir zu den berühmten ja, zwei Bezeichnungen: 20 Foot Equivalent Unit TEU. TEU ist auch eine Einheit, in der man einkauft, handelt. Das ist oft die Frage, was kostet der TEU-Container im Moment? Da hattest du, glaube ich, schon mal eine Folge vorbereitet, wo es dann auch verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu verfolgen weltweit. Und dieses 20-Foot-Äquivalent hat Maße von 2,43 Meter, 2,44 Meter mal 2,60 Meter mal 6,06 Meter. Bisschen gerundet, weil das alles eigentlich in Zoll ist. Und es gibt den 40-Fuß-Container, also der doppelte 20-Fuß-Container. 40-Foot-Equivalent-Unit, FOI. Das weiß ich jetzt nicht, ne? Toi ist ja auch was, was du immer so verwendest, wenn du über die Preise sprichst. Spricht man da auch von FOI oder ist das jetzt hier einfach nur eigentlich eine weniger gebräuchliche Definition?
Ja, also ja, man kann sagen, es ist aber der Toy ist eigentlich so das Gebräuchlichste, weil die Seefrachtraten da drin gehandelt werden.
Okay.
Und ein 40-Fuß-Container ist dann halt eben, sind zwei Toys. Von daher, ja.
Genau, also
Vorher
deshalb
habe ich jetzt
auch.
so ehrlicherweise noch nicht gehört.
Okay. Also der 40-Fuß-Container ist ja dann ungefähr das Aufliegermaß unserer Standard-LKWs. Und wenn man dann sieht, wieso sind da zwei kleine drauf, das sind dann eben zweimal die 20-Fuß-Container, die dort gebündelt werden für den Straßentransport. Genau, soweit zu den Maßen. Was haben wir noch? Genau, die Art und Weise, wie ich etwas über Container transportieren lassen kann. Ich kann mir einen ganzen Container einkaufen. Privatbeispiel, ich ziehe in die USA, dann mache ich einen Container voll, Full Container Load, dann wird mir der Container hingestellt, ich mache den voll und der wird transportiert. Oder ich sage, ich hab nur zu viel, ich kriege den Container nicht voll und da wäre es ja auch blöd, da Leerraum zu verschicken, kostet ja auch Geld. Dann ist es LCL, Less Than a Container Load. Und dort gibt es dann entsprechend ja, Standorte, Speditionen, wo ich meine Sachen hinbringe. Es wird gebündelt, es werden verschiedene Sendungen verschiedener Kunden in einen LCL-Container gepackt, ans Ziel gebracht und dort wieder vereinzelt und dann wieder weitergeschickt. Und die meisten Händler, die meisten Firmen arbeiten mit Full-Container, würde ich sagen. Oder? Ja, ne?
Na,
Und
die Idee ist ja dann halt eben letzten Endes auch immer die Logistikkosten dann halt eben auf die Stückkosten zu verteilen, ne? Das heißt also, je mehr du in so einen 20 oder 40 Fuß reinkriegst, desto besser kannst du halt eben dann die Logistikkosten auf die einzelnen Stück verteilen. Und ein sehr beliebter Artikel, ein sehr beliebter Importartikel, chinesische und indische Luft. Der Artikelnummer gibt es, glaube ich, in jedem System. Allerdings ist die nicht sonderlich ertragreich. Und dementsprechend ist immer die Herausforderung, den Container möglichst so voll zu packen, dass halt eben möglichst wenig Luft drin ist und damit die Stückkosten dann halt eben auch minimal sind. Ob dann der 20er oder der 40er oder der 40er High Cube sich am besten eignet, hängt halt eben immer von der Menge ab und letzten Endes auch vom Artikel, ja, genau.
genau. Was sonst noch interessant ist, das ist jetzt halt Spezialwissen aus der Seefahrt. Wie werden diese Dinger, wir haben es vorhin schon gesagt, die werden gestapelt. Spannend fand ich da noch, zwei 20-Fuß-Container sind nicht ganz exakt ein 40-Fuß-Container. Der 40-Fuß-Container ist irgendwie 76 mm länger und deshalb gibt es da Zwischenstücke, Twist-Stacker, die man zwischen zwei 20-Fuß-Container spannt, damit man sie handeln kann wie ein 40-Fuß-Container auf dem Schiff, damit da nichts verrutscht, damit es keinen Platz gibt, wo was hinrutschen kann, damit das alles stabil ist.
Genau, und da, wer sich fragt, warum, der kann mal bei YouTube gerne eingeben, irgendwie hier Containership in schwerer See. Da sieht man mal, was die Dinger aushalten müssen, also was einerseits das Schiff aushalten muss und andererseits, was halt eben dann auch die Ware darauf aushalten muss, damit die hält. Und ja, klar, es passiert immer mal wieder, dass irgendwo so eine Lasche reißt und dann also doch der eine oder andere Container mal fliegen geht. Das ist normal, das ist dann eigentlich über eine Versicherung abgedeckt. Aber es ist schon enorm, welche Kräfte da halt eben dann auf die Container letzten Endes wirken. Von daher, ja, ist ein Riesenaufwand, die Dinger festzumachen. Aber das ist halt eben dann auch wichtig auf den abertausenden Meilen, die da über die See gefahren werden.
Das ist wahrscheinlich ein zweiter Grund, neben dem, was du vorhin gesagt hast, dass die indische und chinesische Luft so teuer ist für einen Transport. Je voller der Container ist, je besser der ausgestopft ist, desto weniger bewegt sich ja dann die Ware da drin, wenn sie mal durchgeschüttelt wird, beim Wellengang. Und dementsprechend sollte der Container immer so gepackt sein, dass eben dort möglichst keine Luft ist, wo gar nicht irgendwie was hinfallen kann, weil die Luft nicht immer oben bleibt. Also da gibt es auch schöne Bilder von Containern, die geöffnet wurden, wo eventuell nicht ausgestopft wurde oder nicht mit irgendwelchen Luftpolstern gefüllt wurde, und die
Ja.
sind echt, wie wenn sie eine Riese genommen hat und hat sie mal schön durchgeschüttelt. Genau, was ist sonst noch wissenswert? Die Kennzeichnung, das ist vielleicht noch ganz interessant. Jeder einzelne Container hat eine eigene Nummer, besteht aus vier Großbuchstaben vorne, Präfix. Dann für den Eigentümer des Containers, also dieses Präfix steht für den Eigentümer des Containers. Und dann folgen sechs Ziffern, die durchnummerieren, und eine Kontrollziffer, dass, wenn man eine Ziffer falsch eingibt, dass da sofort das System meckert. Oder die Kontrollziffer hilft auch, dass, wenn eine Ziffer nicht mehr lesbar ist, dass man dann die richtige findet, weil dann nur dann funktioniert die Prüfziffer am Ende. Wobei man da sagen muss, die Nummer ist auf 5 Seiten des Containers angebracht, dass die wirklich 5-mal nicht mehr lesbar ist, wäre dann schon strange, oder?
Ist mir bisher nicht untergekommen. Also
Genau.
irgendwie kannst du es immer lesen, außer der Container liegt seit 5 Jahren am Meeresgrund, dann wird's eng. Aber dann ist es vielleicht auch nicht mehr so relevant.
Ja. Was es nicht gibt oder noch nicht gibt, ist ein Standard für Barcode oder RFID oder QR-Code auf dem Container. Es läuft heute alles noch über diese Nummer. Die Nummer erlaubt aber dann auch, den Container weltweit immer nachzuverfolgen, weil durch jedes Gate, durch das es gescannt wird, bei jedem Umschlag in verschiedenen Hafenabschnitten, hat man die Möglichkeit zu sehen, ah ja, okay, da steckt er gerade. Und dann hat man dann gutes Tracking. Kurz angerissen, vielleicht noch die Schiffsgrößen. Wo sind wir da gerade? Ne, wir haben schon auch in anderen Folgen drüber gesprochen. Die Schiffe werden immer größer. Wie viel passt denn da drauf? Und da wurde vor vielen Jahren schon die 20.000-Toy-Grenze überschritten. Also haben wir vorhin gelernt, 2 Toy machen LKW voll. Also 10.000 LKWs gingen damals auf dem Schiff, und mittlerweile sind wir in der Megamax-Klasse 24. Das heißt, 24.000 Toy oder 12.000 LKWs passen auf ein Schiff. Und jetzt wissen wir, warum so viele LKWs durch die Gegend fahren, wenn ein Schiff ankommt, zum Beispiel am Hamburger Hafen. Was ist sonst
Ja,
noch
das
Wissens? Ja.
muss man sich mal an der Stelle dann halt eben auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also jetzt ist das Ding vielleicht nicht voll, aber die Kapazität von 12.040 Fußcontainern, 12.000 LKWs, wie du es gerade sagst, wenn du mit der Bahn fährst, bist du aus China-Transporten üblicherweise bei 48 Containern, die da drauf kommen. Teilweise sogar ein bisschen mehr, 56. Ne? Zumindest meines Wissens nach, jeder kann mich gerne korrigieren. Aber wenn du halt eben dann überlegst, dass eine Bahn dann halt eben auch dahinter, die werden dann Doppelstock gelagert. Das heißt, du hast also 24 LKWs an einer Bahn hinten dran. Ich glaube, das ist lang genug. Ansonsten kommst du ja vorne in Duisburg an und hast hinten die türkische Grenze noch nicht überschritten. Ansonsten wird es relativ lang. In den USA geht das, glaube ich, also auch noch ein bisschen größer. Aber letzten Endes muss man sich halt eben mal dann vorstellen, wie viel Zeug auf einem so einen Container drauf ist. Ne? Und ja, der eine oder andere kann ja gerne mal, wenn er das nächste Mal in Hamburg oder in Rotterdam oder sowas am Hafen ist, und kann sich gerne so ein Schiff mal anschauen. Ich empfehle da in Hamburg immer die kleinen Verkehrsschiffe, die also die Leute von links nach rechts auf die Elbe bringen. Die fahren nämlich zwischen diesen Megapötten immer durch. Und dann kann man sich also mal da hinstellen und kann mal schauen, wie hoch das ist, wie viel da drauf ist und wie irrsinnig lang das ist. Ne? Wir sprechen da über Schiffe, die Länge von mittlerweile über 400 Metern haben. Ne? Da kannst du morgens deine Joggingrunde drauf drehen. Ja, ist also quasi wie ein Fußballfeld. Rein von der Länge her, einmal rum, ist dann die komplette Länge schon echt sehr beeindruckend.
Ja, und dementsprechend kann man sich so ein bisschen überlegen, was heißt es denn, wenn jemand sagt, Mensch, wir wollen weniger Schiffe, die mit Schweröl fahren, können wir das nicht durch die Bahn ersetzen, wie du sagst, neue Seidenstraße zum Beispiel, ne? Wenn man sich überlegt, dass dann ein Schiff ungefähr 500 Züge hätte oder eben, ja, die Anzahl von 12.000 LKWs, dann kann man sich vorstellen, dass der Schifffahrtsverkehr so nicht so leicht ersetzbar ist. Vielleicht noch kurz zur Geschichte. Wer hat sich den Container ausgedacht? Gibt es tatsächlich eine Person, der da mit in Verbindung gebracht wird, der so als Vater des Containers gesehen wird? Malcolm P. McLean, auch schöner Name, dachte ich. McLean für alle Kaizen-Fans. dass sich der so ein Standard-Transportbehältnis ausgedacht hat. War ein Spediteur aus den USA, hat sich nicht die heutigen Maße ausgedacht, hat damals für sich nur überlegt, Mensch, wie kann ich als Logistiker effizienter werden? Und hat dann den Container über viele Jahre etabliert und mit dem Vietnamkrieg hat er sich dann tatsächlich durchgesetzt. McLean hatte seine eigene Reederei. Aber von der Erfindung im Jahr 1937 ungefähr, bis dann der erste Container in Europa ankam, verging fast 20 Jahre. Und jo, deshalb hatte ich gesagt, fast 100 Jahre. Ich meine, wir sind noch ein bisschen weg davon. Aber so lange dauert es, bis sich diese gute Idee durchsetzt. Also es hat ein paar Jahrzehnte gedauert. McLean ist auch in der Logistics Hall of Fame. Und ja, zeigt, dass gute Ideen ihren Weg finden, aber wie gesagt, dass es manchmal etwas länger dauert. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, vielleicht eine Besonderheit. Die meisten wissen es, im Straßenverkehr darf ich auch den 40-Fuß-Container bewegen, auch wenn der bis zu 26,5 Tonnen hat. Die entsprechenden LKWs dürfen dann 44 Tonnen Gesamtgewicht haben. Das ist vielleicht noch eine kleine Besonderheit.
Genau, und dürfen nur in einem gewissen Rahmen um den Entladeort herumfahren, ne? Ich glaube, es sind 100, 120, 150 Kilometer. Das heißt also, wenn ich in Rotterdam Ware per Container bekomme, die schwerer als die 40 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht mit dem LKW zusammen ist, kann ich um Kirchturm von 120 Kilometern um Rotterdam halt eben, oder muss es halt eben dann per Bahn weiter befördern, bis zu einem Entladeterminal, von wo aus ich da mit der Differenz oder beziehungsweise mit der Kilometerreichweite dann halt eben hinkomme. Das ist so ein bisschen speziell. Aber ja, geht.
Jetzt verlassen wir so langsam die Gefilde der Basic-Folge.
Genau.
Aber es passt, ja, wir sind am Ende. Ich habe noch einen Satz, der aus der Logistics Hall of Fame stammt. Da gab es eine dreiteilige Arte-Serie über den Container. Und da sagt der entsprechende Autor, der Thomas Gray, dass der McLean davon überzeugt war, dass es für jedes noch so komplizierte Problem eine einfache Lösung gibt. Und das hat ihn dazu veranlasst, eben diesen Container sich auszudenken. Und finde ich ein cooles Schlusswort. Ich glaube, damit belassen wir es dann dabei.
Super. Vielen lieben Dank für die Folge, wie du uns durchgeführt hast, was du mitgebracht hast an interessanten Dingen und Klugscheißerwissen. Die
Ja, danke
ISO
für deine Praxis.
9668, die
Genau,
kenne ich jetzt.
danke für deine Praxisergänzung. Die waren wahrscheinlich interessanter als die Theorie, aber die Mischung macht es ja aus, ja.
Genau, deswegen funktioniert der Podcast ja seit geraumer Zeit. Perfekt. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitbringen und ja, könnt dann bei der nächsten ISO-Normfrage mit der 668 aufwarten oder welchem Wissen auch immer, was ihr mitgenommen habt. Vielen Dank. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Mach's gut.